Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Ohne Haie wären die Meere viel weniger gesund. So fasst ein Biologe eine Studie im Fachjournal Science zusammen, für die er zusammen mit anderen Forschenden die ökologische Bedeutung von Haien analysiert hat. Die hat viele Facetten, weil es so viele unterschiedliche Haiarten gibt, mehr als 500. Eine wichtige Funktion von Haien im Ökosystem erschließt sich sofort. Als große Jäger sorgen sie für ein Gleichgewicht der Arten. Aber Haie können auch selbst zur Beute werden, etwa für Orcas. Außerdem spielen Haie auch eine wichtige Rolle als Nährstoffverteiler im Meer, wenn sie an einem Ort fressen und an einem anderen die Überreste ausscheiden. Und sie erfüllen noch ganz andere Funktionen. Eine frühere Studie hat gezeigt, dass sich große Fische gern an Haien kratzen, weil die eine Haut wie Sandpapier haben und sich so lästige Parasiten gut loswerden lassen. Der Biologe sagt, die Beispiele zeigen klar, wie wichtig Haie für das Ökosystem Meer sind. Umso bedenklicher findet er, dass der Mensch viel zu viele Haie tötet. Seit den 1970er Jahren sind die Bestände stark zurückgegangen. Die DNA ist schon seit längerem entschlüsselt, aber noch lange nicht verstanden. Sprich, die Forschung kann zwar die DNA lesen, weiß aber noch wenig darüber, was in dem genetischen Code drinsteht. Ein Forschungsteam will da mit künstlicher Intelligenz weiterkommen. Denn DNA ist am Ende auch eine Sprache. Und deswegen haben die Forschenden jetzt ein KI-Sprachmodell entwickelt, das lernt, DNA zu sprechen. So wie normale Sprach-KI mit menschlicher Sprache trainiert wurde, wurde die DNA-Sprach-KI mit menschlicher DNA trainiert. Das Team der Studie im Fachjournal Nature Machine Intelligence hofft, dass man so die biologische Bedeutung der DNA besser verstehen wird. Eine Funktion ist schon vergleichsweise gut bekannt. Die DNA enthält Bauanleitungen für Proteine. Aber diese Funktion findet sich nur bei 1-2% unseres Genoms. Beim Verstehen des Rests kratzt die Forschung bisher noch sehr an der Oberfläche, sagt eine beteiligte Wissenschaftlerin. Wie glücklich bin ich eigentlich? Wenn man sich das zu oft fragt, dann könnte das nach hinten losgehen und einen eher unglücklich machen. Das geht aus einer Studie hervor, die in der Fachzeitschrift Emotion erschienen ist. Ein Team der American Psychological Association hat verschiedene Befragungen gemacht mit insgesamt mehr als 1800 Teilnehmenden. Dabei kam heraus, wer sich um sein Glück sorgt und versucht zu beurteilen, wie glücklich er oder sie ist, fühlt sich eher schlecht. Diese Menschen waren zum Teil negativer eingestellt und eher enttäuscht, möglicherweise weil sie hohe Erwartungen hatten oder sich mit anderen verglichen. Keinen negativen Einfluss hatte es dagegen, wenn man einfach nach Glück strebt und das als wichtiges Ziel ansieht. Eine der Forscherinnen sagte, wer glücklich sein will, sollte versuchen, Gefühle zu akzeptieren, egal ob sie positiv oder negativ sind. Das könne das Wohlbefinden steigern. Oft sprechen wir über die Gletscher in den Alpen. Doch die schrumpfenden Eismassen in den südamerikanischen Anden könnten zeigen, was in Europa noch bevorsteht. Forschende haben in den Anden Gesteinsproben untersucht und schreiben im Fachmagazin Science, viele Gletscher dort sind heute kleiner als je zuvor in den letzten fast 12.000 Jahren. Damals endete die Eiszeit, die Erde wurde wärmer und die Gletscher wurden kleiner, später wuchsen sie dann wieder. Die Forschenden glauben, dass an den meisten Orten der Nordhalbkugel die Gletscher aktuell noch größer sind als ihr Minimum vor tausenden Jahren. In den Anden hat das Team im Gestein aber Belege gefunden dafür, dass das Eis sich besonders stark zurückgezogen hat. Das schließen sie aus der Menge an bestimmten radioaktiven Isotopen, die entstehen durch kosmische Strahlung, wenn das Gestein nicht mehr von Eis bedeckt ist. Das Team sieht das Ganze als Warnung, was in Europa durch die Erderwärmung wohl noch bevorsteht. In der Höhe wird die Luft dünner. Das merken nicht nur wir beim Bergsteigen, sondern auch Vögel beim Fliegen. Sie atmen in der Höhe weniger Sauerstoff und müssen auch noch den geringeren Auftrieb ausgleichen. Ein Forschungsteam wollte für eine Studie im Journal of Experimental Biology herausfinden, wie genau sie das machen. Es hat sich als Vogelart den amerikanischen Truthahngeier ausgesucht. Der lebt und fliegt nämlich in sehr unterschiedlichen Höhengebieten. Die Forschenden haben dann Videos von fast 2500 Geierflügen gemacht und bei der Auswertung beobachtet, dass die Truthahngeier in der Höhe schneller fliegen, um den niedrigeren Auftrieb auszugleichen. Das bedeutete aber nicht, dass die Vögel auch häufiger mit den Flügeln schlagen, sondern die Geier nutzen offenbar den niedrigeren Strömungswiderstand von Höhenluft aus. Sie werden durch die dünne Luft weniger gebremst. Das heißt auch, sie müssen sich für die höhere Fluggeschwindigkeit gar nicht mehr anstrengen. Bei Dornen denken wir schnell an Rosen oder auch Brombeeren, doch die sind bei Weitem nicht die einzigen stacheligen Pflanzen. Auch einige Auberginenarten zum Beispiel wollen so ihre Früchte verteidigen, auch wenn sie überhaupt nicht mit Rosen verwandt sind. Forschende wollten wissen, wie die Pflanzen zu ihren Dornen gekommen sind und haben in den Genen die Ursprünge gesucht. Dabei entdeckten sie ein Gen, das für die Stachelbildung verantwortlich ist. Wenn das mutiert, dann bilden die Pflanzen keine Stacheln. Der Mechanismus, ob eine Pflanze stachelig wird oder nicht, der liegt in einer sehr alten Genregion, hat sich also vor langer Zeit gebildet. Er kommt auch bei vielen anderen Pflanzen vor, wie Blütenpflanzen oder Gerste und Reis. Daraus schließen die Forschenden in der Fachzeitschrift Science, dass die verschiedenen Pflanzenlinien unabhängig voneinander denselben Mechanismus einsetzen. So bilden sie mal Stacheln und mal nicht oder kaum. Die Forschung könnte auch in der Pflanzenzucht helfen, denn mit dem Wissen über die Mutation könnte es möglich sein, Rosen ohne Dornen zu züchten.
Deutschlandfunk Nova.